Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Tennissaison, jedenfalls die Haupttennissaison, ist beendet. Italien gewinnt zum dritten Mal hintereinander den Davis Cup und zeigt sich auch mit dem B-Team in Anführungsstrichen als unbesiegbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Die Tennissaison ist vorbei. Ihr Tennis never stops. Ich meine, wir haben nächste Woche noch Challenger, wir haben ITF-Turniere und wir haben auch noch das Masters der U21, wie heißt es? Next Gen Finals haben wir noch im Dezember vor Weihnachten. Da geht dann die neue Saison schon wieder los. Aber die Saison ist jetzt durch. Das war dann doch eine sehr ereignisreiche Saison.
Ereignisreich und lang. Ja. Das kann man schon sagen. Es waren jetzt ja wirklich de facto 11 Monate. Es ging doch Ende Dezember los. Mhm. Mal gucken, ob irgendwann noch irgendwer auf die Idee kommt, daraus eine 9-Monats-Saison oder so zu machen. Wir werden sehen.
Ja, das werden wir sehen. Wir haben in dieser Woche die Davis Cup Finals erlebt. 8 Teams und wir haben über den Modus schon ein paar Mal gesprochen und es gibt jetzt 2 Runden Heim- und Auswärtsspiel und danach können wir ja noch über die Auslosung für 2026 sprechen. Wir brauchen jetzt nicht mehr über den Modus diskutieren. Der ist jetzt erstmal der Faktor. Ich würde gerne, bevor wir über das Sportliche sprechen, würde ich gerne einen kleinen Rant loswerden. Diese Davis Cup Finals wurden auf dem Tennis Channel gezeigt. Der Tennis Channel hat sein Deutschlandgeschäft Mitte September, Ende September eingestellt. Es gab ein deutsches Team für den Tennis Channel. Das hat die deutsche Tennis.com Seite gemacht, war wirklich extrem gut, was das Social Media anging. Sie haben sehr gut informiert, sie haben über das deutsche Tennis sehr gut informiert und haben einfach einen Job mit absolut Herzblut gemacht. Und diese deutsche Dependance des Tennis Channel wurde zu Ende September eingestellt. Das hieß dann auch, dass der Tennis Channel nicht mehr im Web verfügbar ist und auch nicht mehr in der App verfügbar ist. Und so mussten dann Zuschauerinnen und Zuschauer suchen, wo sie das denn finden. Es war dann über Prime verfügbar, es war über Join verfügbar, also über dann die Kanäle, die so das Zusatzprogramm haben. Dort war der Tennis Channel auch zu finden. Alle Matches wurden dann mit englischem Originalkommentar gezeigt. Ich als Tennisfan habe kein Problem damit, dem englischen Originalkommentar. Und trotzdem, wenn du Spiele in irgendeiner Weise verbreiten möchtest, wenn du ein Interesse dafür hervorrufen möchtest, das ist jedenfalls das, was ich in den letzten Jahren auch als Kommentator gelernt habe, dann musst du das dann auch mit deutschem Kommentar anbieten. Die beiden deutschen Spiele, die hochspannend waren beide nur im Originalkommentar. Ich will mich jetzt überhaupt nicht darüber beschweren, dass ich das nicht kommentiert habe. Wir haben beide auch schon für den Tennis Channel kommentiert. Aber so lieblos, wie das in dieser Woche einfach versendet worden ist, das ist dem Wettbewerb nicht angemessen und das ist dann auch dem Interesse, was den Davis Cup an sich angeht, ist es nicht angemessen. Und das war einfach sehr, sehr traurig, weil wir haben hier eine spektakuläre Woche Tennis erlebt.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe es aber auch nur durch Googlen rausgefunden, wo ich es genau sehen kann, abseits der deutschen Matches, die auf tennis.de gezeigt wurden. Und es war schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da mehr als eine vielleicht hohe 4-stellige Zahl sich am Ende die Mühe gemacht hat.
Wenn überhaupt.
Ja, wahrscheinlich, ne? Um das herauszufinden. Also es ist komplett an der Sportöffentlichkeit vorbeigegangen. Ich glaube, es war in vielen anderen Ländern auch so, außer wahrscheinlich in Italien, wo es natürlich schon für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Ich glaube, in Spanien auch. Aber das sind vielleicht neben Frankreich im Moment so ein bisschen die europäischen Tennisnationen.
Ja, es sind die Tennisnationen und dort wurde es auch etwas besser aufbereitet. Und ich habe das auch gesehen, auch auf Social Media. Ich bin ja immer noch, auch wenn ich da keinen Account mehr bespiele, ich bin auf Twitter noch unterwegs und auch dort hat das für Interesse gesorgt. Auch in Australien beziehungsweise in den USA. Beide Teams waren nicht mit dabei, aber trotzdem war es dann dass es hier wenigstens sichtbar war, dieser Wettbewerb. In Deutschland war es nicht sichtbar und das ist etwas, was sehr, sehr schade war. Und weil es nicht sichtbar war, wollen wir natürlich hier den Podcast darüber besprechen und wollen heute, das einzige Thema ist dieser Davis Cup. Das wäre sowieso gewesen, weil ansonsten hat kein Tennis mehr stattgefunden, jedenfalls nicht das Tennis, was wir hier besprechen. Aber diesem Wettbewerb gebührt Aufmerksamkeit, weil wir haben hier eine fantastische Woche erlebt insgesamt. Und wir können sagen, das ist eine Beobachtung, die wir in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren schon gesehen haben. Das italienische Tennis hat eine unglaubliche Tiefe. Italien hat zum dritten Mal hintereinander den Davis Cup gewonnen und das in überragender Art und Weise. Sie haben ein Doppelteam nominiert, was am Ende keinen einzigen Punkt gespielt hat mit Bolelli und Vavasore. Sie haben ohne Punktverlust diese Davis Cup Finals gewonnen. Das ist das erste Mal seit 1972. Da muss man ein kleines Sternchen dran machen, weil dieser Wettbewerb früher anders aussah. Aber trotzdem ist das eine überragende Leistung. Und wir haben einen vielleicht neuen Mr. Davis Cup mit Matteo Berrettini.
Ja, du hattest gerade gesagt, es wäre ein B-Team gewesen. Wahrscheinlich sogar ein C-Team, wenn man darüber nachdenkt. Wir haben, ich würde sagen, das A-Team Sinner plus egal wer. Das B-Team ist wahrscheinlich, wenn Musetti dabei ist mit den jetzigen Spielern, und das C-Team ist das, was wir hier gesehen haben. Und das gesagt, nicht geschlagen worden. Es war unglaublich eng. Wir können vielleicht noch über die einzelnen Matches sprechen. Also war aber auch schon ein bisschen Vater Zufall drin. Aber es war hochunterhaltsam und ist natürlich perfekt. Das findet in Italien statt. Die Stimmung zumindest bei den italienischen Matches war fantastisch. Bei den anderen hat man vor allem Schulkinder gehört, was ich jetzt persönlich sehr amüsant fand und hat auch irgendwie gut gepasst. Und gerade Cobolli hat für Stimmung gesorgt und du hast angesprochen. Die Kommentatoren meinten, er hätte 10 Matches in Folge gewonnen.
Inzwischen sind es 12 Matches hintereinander.
Ja, genau. Ich hatte es nämlich nachgezählt. Ich weiß gar nicht, wo da der Unterschied war, aber das ist natürlich enorm beeindruckend. 12 Matches, Best of 3, was immer ein bisschen schwieriger ist als Best of 5. Also das ist eine durchaus beeindruckende, nicht nur Zahl. Ich denke, er hat jetzt sich schon den Job für in 10 Jahren oder so gesichert. Ich wäre überrascht, wenn er nicht der Nachfolger von Volandri werden wird.
Ja, also das ist tatsächlich etwas. Niki Pilic wurde in dieser Woche geehrt für seine Davis Cup Leistungen posthum, weil er ja vor ein paar Wochen gestorben ist. Matteo Berrettini macht sich um diesen Davis Cup momentan als Spieler noch ähnlich verdient wie damals Niki Pilic immer als Teamchef bzw. Kapitän. Er hat hier überragende Leistung gezeigt in diesen Spielen und er hat im ersten Spiel gegen Juri Rodionov 6-3, 7-6 gewonnen. Dann hat er im Halbfinale gegen Rafael Collignon mit 6-3, 6-4 gewonnen und im Finale gegen Pablo Carreño Busta mit 6-3, 6-4. Er hat eine etwas leichtere Rolle als die letzten beiden Jahre Jannik Sinner und auch dieses Jahr als Flavio Cobolli gehabt. Er musste immer nur in Anführungsstrichen gegen die zwei spielen. Aber so volatil wie das Jahr von Matteo Berrettini auch mit Verletzungen etc. war, muss man dann auch sagen, dass er seine drei Matches jeweils in zwei Sätzen durchgezogen hat. Ist natürlich auch so ein bisschen den Bedingungen zugeschuldet, weil es wurde auf relativ fixem Hartplatz gespielt. Und trotzdem muss er erstmal diese Matches durchziehen und das vor zu Hause, vor Heimpublikum mit 10.000 Leuten. Also wirklich, Chapeau, wie nervenstark er das auch durchgezogen hat.
Ja, und ich würde sagen, er hat die Prioritäten klar gesetzt. Also es scheint mir so, dass für ihn der Davis Cup in diesem Jahr die Nummer 1 war. Und dass er jetzt zumindest in den letzten Monaten, ich würde mal sagen, nach Wimbledon alles darauf hin trainiert hat oder ausgerichtet hat, hier dann wirklich die Bestleistung zu bringen. Und es gab ja schon wieder kleine Fragezeichen. Ist er verletzt oder ist er eigentlich dauerverletzt? Kann er spielen? Das ist ja bei ihm die Frage. Und er hat sich hier wirklich auf den Punkt top fit gezeigt. Ich glaube, in dem Rahmen, wie es bei ihm geht und was man einfach nicht vergessen darf, er ist ein unglaublich nervenstarker Spieler. Also er ist wahrscheinlich in den letzten Jahren unter den 10 nervenstärksten Spielern. Er ist halt spielerisch etwas limitierter als die anderen da oben und er ist generell einfach nicht auf dem Niveau unterwegs und er ist halt sehr viel verletzt gewesen. Aber einfach von den Nerven her ist er ein unglaublich guter Spieler. Und das hat man dann jetzt hier gesehen. Er hat es halt auch so locker durchgezogen und gefühlt saß er ja 3 Minuten später schon wieder geduscht da und hat halt angefangen.
Sah fantastisch aus.
Ja gut, das sowieso, ne? Und hat er hier wirklich auch den großen Bruder durchhängen lassen für Cobolli. Also, würde man sagen, ideale Woche, ne?
Ja. Er kann sich, wenn es drauf ankommt, immer auf seinen Aufschlag verlassen. Jedenfalls in diesem Davis Cup. Das gelingt ihm vielleicht immer nicht immer bei Best-of-Five-Matches. Da ist es dann ein bisschen brüchiger bzw. bröselnder, dieser Aufschlag. Und dann auch, was du gesagt hast, er ist etwas limitierter. Die Rückhand ist nicht gut, das müssen wir einfach mal so sagen. Aber so in diesem Best-of-Three-Format, wenn es drauf ankam, gegen diese Art von Gegnern, ist er nicht überwindbar. Jedenfalls nicht, was seinen Aufschlag angeht. Nur in den allerseltensten Fällen. Und das ist natürlich eine riesige Stärke und ein riesiges Asset für eine Mannschaft wie Italien.
Ja, und jetzt gucken wir uns an, die er geschlagen hat. Collignon hat am Tag vorher oder 2 Tage oder 3 Tage vorher, wie viel es auch waren, Moutet besiegt. Ja. Carreño Busta hatte Struff besiegt. Dann geht er halt hin und fertigt die ab. Und sind wir ehrlich, auf der regulären Tour ist er jetzt nicht so viel über dem Niveau dieser Spieler. Also er ist mittlerweile auch eher jemand aus der zweiten Hälfte der Top 50 vom Leistungsniveau, muss man ehrlich so sagen. Zumindest wenn man die ganzen Verletzungen mit einrechnet. Da hat er nicht Niveau und Konstanz, um im Moment oben anzuschließen. Ich wäre jetzt auch überrascht, wenn das noch klappen würde. Aber er hat ein paar Mal in seiner Karriere wirklich geliefert. Und ich würde schon sagen, dieser Davis Cup geteilt mit Cobolli, geht aber ganz auf ihn.
Ja, die beiden können sich den auch teilen, weil Bolelli war Vasori, die können zwar sagen, sie sind Davis Cup Sieger geworden, aber haben eigentlich nur den Job des Max Kottchens gehabt in dieser Woche. Jetzt lass uns mal über Flavio Cobolli sprechen, weil der hat in seinem ersten Match gegen Filip Misolic gar nichts anbrennen lassen, 6-1, 6-3. Dann hat er allerdings wahrscheinlich eines der Matches des Jahres gespielt und das, wie gesagt, vor in Deutschland kaum jemand hat das gesehen. Gegen Siso Bergs. 6-3, 6-7, 7-6. Und dieser Tiebreak war einfach absolut absurd. Das war wie ein Fiebertraum. 17-15 ging er am Ende für Flavio Cobolli aus. 7 Matchbälle hatte Siso Bergs. 7 Matchbälle hatte auch Flavio Cobolli. Er konnte seinen 7. Matchball dann verwerten. Siso Bergs hinterher wie ein Häufchen Elend auf der Bank. Den Belgiern ist der Davis Cup tatsächlich auch sehr wichtig. Wir haben eine unserer ersten gemeinsamen Aktionen, die wir live hatten, war 2015 das Davis Cup Finale Großbritannien gegen Belgien damals zu kommentieren für mein Sportradio. Und da hatten wir schon gesehen, wie wichtig es denen ist. Den Belgiern ist dieser Wettbewerb sehr wichtig, ist ein Mannschaftswettbewerb. Und wie Siso Bergs hinterher wie ein Häufchen Elend auf der Bank saß, das war ganz bitter. Und im Finale hat er dann auch noch gegen Jean-Mo Munar gewonnen. Und das auch nach absolut nervenstarker Leistung. 1-6, 7-6, 7-5. Ich habe Flavio Cobolli dieses Jahr in Wimbledon kommentiert gegen Jakub Menschik. Da hat er in 3 Sätzen ganz klar gewonnen. Und da habe ich so ein ganz kleines bisschen mein Herz für ihn entdeckt, weil für sein Spiel dann auch. Er ist nicht der größte Spieler und er wird sicherlich gegen große Spieler immer dann auch seine Probleme haben. Aber wie er mit seiner Vorhand so ein Spiel diktieren kann und diese Vorhand Inside Out ist ein fantastischer Schlag, das ist schon bemerkenswert und ich glaube, dass Flavio Cobolli ein großes Jahr 2026 haben könnte.
Ja, gehe ich auch gleich drauf ein. Ganz kurz, wer den Tiebreak sehen will, er ist auf YouTube mit mindestens 4 anderen Legendary, Wonderful, Great. Da musste das Social Media Team hart arbeiten, um noch ein neues Wort zu finden. Wir werden gleich noch über die anderen Tiebreaks sprechen. Der war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ist auch wirklich in voller Länge auf YouTube zu sehen. Und ich denke, Cobolli hat Top-10-Potenzial. Also steht ihm eigentlich außer der Körpergröße und dem Aufschlag nicht viel im Weg. Er macht sich das Leben manchmal schwer. Das war jetzt heute zwischendrin der Fall. Das war auch gegen Bergs der Fall. Das war gegen Bergs ja auch durchaus die Möglichkeit, das schneller nach Hause zu bringen. Das ist ihm nicht gelungen. Aber er hat halt von seiner Art, sich zu bewegen, wirklich ein Top-5-Tennis in sich. Das ist sehr beeindruckend. Die Vorhand ist, wie du schon sagtest, spektakulär. Er hat halt dieses Aufschlagsproblem, also den zweiten Aufschlag. Das war ja gegen Bergs auch so. Beide haben, glaube ich, irgendwie zusammen unter 20% der zweiten Aufschläge gewonnen. Und das ist heute Bergs gegen Munar zwischendrin nicht gelungen. Da hat Munar ihn wirklich irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt mit den zweiten Aufschlägen. Aber als er sich da reingebissen hat, da konnte er dann das Publikum nutzen und seine ganze Art nutzen, um diese Partie umzudrehen. Und das war ja dann auch wirklich hochunterhaltsam. Und er ist nicht nur einer der stylischsten, sondern auch einer, der die größte Unterhaltung mit ins Tennis bringt. Und ich kann mir auch eben vorstellen, dass er irgendwo zwischen 9 und 12 oder so im nächsten Jahr einläuft und dabei sicherlich viele Fans haben wird.
Ja, ich meine, du sprichst seinen Aufschlag an. Prinzipiell spricht nichts dagegen, warum er nicht die Karriere von Alexis Menor haben soll.
Ja, also da würde ich absolut zustimmen. Vielleicht könnte er sogar ein klein bisschen höher gehen, weil er ist ein kreativerer Typ. Also höher meine ich als in vielleicht größere Siege schaffen, weil er ist ein kreativer Typ. Er lässt sich Sachen einfallen. Er hat ein anderes Energielevel zwischendrin als die Menor, wo ich das Gefühl habe, der ist ein bisschen statisch, fast roboterhaft. Und das fliegt Cobolli alles zu. Und absolut im Bereich des Möglichen, dass er die Karriere oder sogar besser hat.
Ja. Flavio Cobolli hat hier, wie gesagt, mit eins der Matches des Jahres 2025 gespielt. Da ist natürlich ein Match noch außerhalb der Konkurrenz. Aber das werden wir in unserer Jahresendsendung dann haben. Da könnt ihr euch dann hoffentlich drauf freuen. Aber Flavio Cobolli hat hier ein überragendes Turnier gespielt und am Ende diesen zweiten Punkt geholt, dann auch gegen Spanien 1-6, 7-6, 7-5. Und dann musste das Doppel nicht gespielt werden, ich habe es gesagt. Ohne einen einzigen Spielverlust haben sie dieses Turnier gewonnen und Flavio Cobolli und Matteo Berrettini haben diesen Titel geholt, ohne Jannik Sinner. Da gab es vorher viel Kritik, aber die italienischen Fans sind sehr auf ihr Team eingesprungen und abgegangen. Und du hast es gerade gesagt, Flavio Cobolli ist dann auch so ein kleiner Menschenfänger.
Genau wie Berrettini.
Ja.
Also, und die beiden zusammen dann erst recht. Und es erinnert natürlich alles ein bisschen an die Zeit, wo das deutsche Tennis so gut gewesen ist und hier auch ein Turnier nach dem anderen gewesen ist in den 90er Jahren. Aber der Unterschied ist natürlich, dass sie immer die Italian Open in Rom hatten und dadurch natürlich nochmal so eine andere Substanz. Und daraus ist in den letzten Jahren echt viel geworden. Und sie haben diese Halle ja zumindest für die Italien-Spiele wirklich spektakulär voll bekommen. Mhm. Die Stimmung war fantastisch. Und da trägt Cobolli dann ja auch wirklich zu bei. Und man kann sich jetzt schon einfach sehr gut irgendwie Cobolli nächstes Jahr im Halbfinale in Rom vorstellen. Irgendwie im Viertelfinale, weiß ich, besiegt dann Djokovic oder irgendwie so jemand aus der Preisklasse und ist für eine Nacht der Held von Rom. Also halte ich absolut für möglich. Und es ist halt wirklich erstaunlich, nicht nur welche Tiefe das italienische Tennis hat, also weiß ich, 15, 20 relevante Spieler, sondern diese Tiefe von Spielern, die große Leistung bringen können. Und da hat sicherlich Sinner geholfen, weil er die alle damit reingezogen hat in so eine Sphäre des, das ist schon möglich. Aber man guckt, da sind wirklich einfach Leute dabei, die Leistung höher bringen können als ihr Ranking. Und das ist ja am Ende das Erfolgsrezept im Davis Cup und auch im Billie Jean King Cup. Wenn man nicht den, die einen überragende hat, dann braucht man genau solche Leute. Und davon haben die Italiener halt wirklich einige. Ich hätte es auch Sonego zugetraut, ich hätte es auch dem Doppel zugetraut. Also die Italiener, muss man sagen, waren eine einfacheren Hälfte und haben das sehr wunderbar umgesetzt. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Team gegeben hat, das sie hier geschlagen hätte aus der unteren Hälfte. Höchstens wahrscheinlich, wenn Spanien wirklich Alcaraz gehabt hätte oder wenn die Tschechen sich da durchgewurstelt hätten. Ich glaube es nicht. Ich glaube, die Italiener hätten auch das geholt.
Sie haben im Finale gegen Spanien gewonnen. Spanien hat sich hier qualifiziert und zum ersten Mal seit 2019 wieder das Finale erreicht. Wir kennen ja noch von letztem Jahr, das muss man da ganz, ganz klar sagen, das Desaster, als Rafael Nadal seinen letzten Einsatz hatte und alles darauf vorbereitet war, dass Spanien ins Finale kommen soll in Malaga. Und dann wusste man nach dem Viertelfinale nicht so richtig, als man gegen die Niederlande verlor, wie man jetzt Rafael Nadal verabschiedet. Jetzt sind sie dieses Jahr ohne Carlos Alcaraz ins Finale gekommen. Carlos Alcaraz musste wegen einer Verletzung, die er bei den ATP-Finals sich zugezogen hatte, musste er absagen. Er wurde vertreten und er wurde bestens vertreten von Jaume Munar. Und der hat vielleicht hier, nicht für deutsche Augen, aber für andere Augen, vielleicht so einen kleinen Mini-Durchbruch gehabt. Wir haben in diesem Jahr gesehen, dass er extrem gut inzwischen auch auf Hartplatz spielen kann. Er war immer so ein kleines bisschen ein Sandplatzwühler und er hat seine Liebe für den Hartplatz entdeckt, hat dieses Jahr so viele Hartplatzsiege wie noch nie gehabt. Und in dieser Woche hat er extrem gut gespielt. Er hat im Viertelfinale, das muss ich jetzt nochmal gerade nachgucken, gegen Tschechien den entscheidenden Punkt gemacht, als er gegen Jiří Ječka mit 6-3, 6-4 gewonnen hat. Hinterher haben dann noch Marcel Granollers und Pedro Martinez gegen Thomas Machatsch und Jakub Menschik gewonnen mit 7-6, 7-6. Und trotzdem, bevor er auf den Platz kam, hatte Pablo Carreño Busta sein Viertelfinale oder sein Spiel gegen Jakub Menschik verloren. Jaume Munar brachte Spanien erst überhaupt quasi wieder dahin, dass sie überhaupt das Halbfinale erreichen. Dann verlor er zwar gegen Alexander Zverev mit 7-6, 7-6, bot aber Alexander Zverev hier wirklich einen richtig, richtig großen Kampf an. Gegen Flavio Cobolli hat er jetzt mit 7-5 im dritten Satz verloren und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass er ein Spieler ist, der sehr häufig übersehen worden ist und der inzwischen, das können wir, glaube ich, sagen, ein Spieler ist, dem kaum jemand begegnen möchte, weil er eine sehr eklige Art und Weise zu spielen hat. Und ein kleines bisschen möchte ich da auch nochmal Alex de Minaur reinbringen, weil ich hatte zwischendurch das Gefühl, er ist so ein bisschen ein Mini-Me von Alex de Minaur.
Ja, ich würde ehrlicherweise sagen, er ist zu Recht übersehen worden. Also er war jetzt ja nicht relevant für die Weltspitze in dem Sinne und hat schon Anfang des Jahres beim Turnier in Hongkong, da haben wir damals auch drüber gesprochen, ist er ins Halbfinale gekommen, hat so auf Hardcourt ein bisschen gezeigt, was möglich ist, was auch möglich ist mit mehr Offensive. Mich erinnert so ein bisschen an Svitolina, die ja auch irgendwann eine Vorhand entdeckt hat, wo sie in den Court hineingeht und dann über den Winkel die fehlende Power wieder gut macht. Und daran erinnert mich das so ein bisschen. Haben wir auch so ein bisschen ähnlichen Körper irgendwie. Und der hat dann ja durchaus auch ein paar, ich will nicht sagen legendäre, aber ein paar herausragende Matches in diesem Jahr geliefert. Mir ist sehr geblieben, das gegen Fies bei den French Open. Seitdem hat Fies ja auch nicht mehr gespielt. Das war so körperlich. Ja. Er hatte Alcaraz wirklich in Queens ganz, ganz nah an der Niederlage. Hat dann ja Bublik in Wimbledon besiegt. Einer der wenigen, der das überhaupt in der zweiten Jahreshälfte geschafft hat. Und er hat diese Physis, die er immer hatte, behalten und aber ein bisschen offensiver in sich entdeckt. Und ich würde ihn wie du auch unter eklig packen. Und absolut verdienter Top-50-Spieler im Moment. Vielleicht kann es noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Und er hatte hier gegen Zverev, glaube ich, wirklich nur 4-5 Punkte weniger. Er hätte heute die Partie gewinnen können gegen Cobolli. Das war sehr eng am Ende des zweiten Satzes. Also er hätte auch durchaus in seine Richtung kippen können. Und er und Granollers waren irgendwie so die überragenden spanischen Spieler der Woche. Und dafür, dass Munar, glaube ich, ein einziges Mal vor diesem Jahr überhaupt gespielt hatte, hier im Viertelfinale überhaupt erst seinen ersten Sieg geschafft hat, war das umso bemerkenswerter von ihm.
Ja, also Munar hat hier wirklich famos gespielt. Gegen Alexander Zverev hat er schon mal gewonnen und hatte das Match, was er verloren hatte, hatte er nur knapp in drei Sätzen verloren. Die beiden hatten sich immer nur auf Sand gegenüber gestanden. Hier hat dann Zverev der überragende Aufschlag dann auch ein bisschen geholfen in diesem Match. Aber ansonsten hat Jaume Munar hier wirklich hervorragendes Tennis gespielt. Und wir können gerade noch mal über Pablo Carreño Busta, der nicht übersehen wurde, sondern ein bisschen vergessen worden ist in den letzten Jahren, können wir auch noch mal sprechen. Der hat hier auch noch mal etwas in sich entdeckt und hat sein erstes Match hat er gegen Jakub Mencik verloren. Dann hat er gegen Jan-Lennard Struff gewonnen, 6-4, 7-6, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Dann hat er im Finale jetzt verloren gegen Matteo Berrettini, aber er ist nicht abgefallen. Aber trotzdem hätte Alejandro Davidovic Fokina zum Beispiel spielen können, hätte das Ganze auch noch ein bisschen anders aussehen können.
Ja, und das können wir natürlich auch noch kurz erwähnen. Er und Ferrer haben sich ja relativ offen und auch öffentlich miteinander gestritten. So ganz durchblickt habe ich es nicht, aber es ging anscheinend darum, dass Davidovic Fokina zwischendrin nicht zur Verfügung stand und jetzt dabei sein wollte mit dem Argument, er ist halt einer der beiden besten spanischen Spieler. Und Ferrer hat so ungefähr argumentiert, nee, aber du hast sonst nicht zur Verfügung gestanden. Also klassisch, was man so in Teams erlebt. Es hätte sicherlich einen Unterschied gemacht. Und Carreño Busta, den würde ich jetzt generell mal laufen lassen unter Teamspieler. Der macht wahrscheinlich auch keine Auf- oder Umstände, egal ob der spielt oder nicht. Und hat sich in den letzten Wochen durchaus nochmal in Form gespielt. Ist natürlich nicht mehr der Spieler, der war. Also ich meine, Djokovic damals um Bronze bei den Olympischen Spielen besiegt hat. US Open zweimal das Halbfinale. Der war schon ein sehr, sehr guter Hardcore-Spieler zwischendrin. Aber man merkt, der ist ein bisschen langsamer geworden. Der hat nicht mehr so den Punch früherer Tage. Aber der hat hier gerade gegen Struff, und da war es ja absolut entscheidend, das war schon klar, das Match müssten die Spanier gewinnen, hat er im Endeffekt dafür gesorgt, dass sie ins Finale eingezogen sind, auch wenn er jetzt dann im Finale selbst ziemlich chancenlos war.
Und er hat mal die Tasche geschmissen nach dem Match gegen Kenny Shikori.
Ja, irgendwas 7-10 im Tiebreak des fünften Satzes oder so.
Ja, und fühlte sich vom Schiedsrichter dann auch.
Das Problem ist, man hat es ihm nicht abgenommen. Der wirkt halt schon sehr lieb und brav.
Ja, aber trotzdem, sein Wurf damals bei den Australian Open, der war schon nicht schlecht. War es 2021, 2018?
Ich glaube vor Covid.
Ja, ich glaube auch vor Covid. Auf jeden Fall hatten die Spanier hier das Finale erreicht und das in einem dramatischen Match im Doppel im Halbfinale gegen Kevin Kravitz und Tim Pütz. 6-2, 3-6, 6-3 haben am Ende Marcel Granollers und Pedro Martinez gewonnen. Und du kannst es jetzt auch nochmal sagen, Granollers hat hier mit zwei Doppelsiegen dann dafür gesorgt, dass die Spanier überhaupt ins Finale gekommen sind. Pedro Martinez, eigentlich ein Sandplatzspieler, der nicht viel mit dem Doppel zu tun hat sonst, aber der wurde durchgezogen von Granollers und vor allen Dingen dessen Aufschlag war überragend in diesen Tagen von Bologna. Und man wusste immer, wenn Granollers aufschlägt, ist die einzige Chance, wirklich an einen Break zu kommen, weil Pedro Martinez am Netz einfach nicht so gut ist. Und trotzdem hat Granollers da die Zugbrücke hochgefahren und kaum was zugelassen.
Man könnte auch fast sagen, Raniere und Ceballos haben Tag-Team gespielt. Ne? Mhm. Einer im Viertelfinale, einer im Halbfinale, sind doch so ein bisschen die Angstgegner von Kramspitz, ja, oder? Ja. Mhm. Ja, also haben nicht zusammen angetreten, aber quasi den
hintereinander weich gekocht.
Ja, sich abgeschlagen oder so. Ja, also ich meine, Granollers ist ja wirklich seit, ich wollte es eigentlich noch vorher nachgucken, aber locker seit 20 Jahren dabei. Ich erinnere mich in den späten Zehnern an ihn und er war ja auch mal durchaus ein relevanter Einzelspieler, weil er einen sehr unangenehmen Spieler, du hast den Aufschlag angesprochen, aber sonst ist da viel rumgeschnippelt, viel ausprobieren mit der Rückhand und er hat den einen oder anderen Spitzenspieler damals wirklich, ja so vor 15 Jahren, ganz schön die Nerven gekostet und ich würde sagen, er war hier der MVP der Spanier und ich gehe fast davon aus, dass die beiden auch das Finale für sich entschieden hatten. Dafür war die Form eigentlich gut genug und es war ja auch schon eine Überraschung, dass die Tschechen besiegt haben. Also das muss man sagen. Die hatten die besseren Einzelspieler, alles geübte Doppelspieler und trotzdem am Ende da auch die Spanier nervenstärker gewesen und dann im Halbfinale dasselbe und Kravitz-Pitt sind ja im Davis Cup quasi unbesiegt bis dahin gewesen. Also das war, muss man sagen, vor allem auch der Sieg von Granollers. Und es wäre der Davis Cup von ihm gewesen, hätten sie das hier geholt.
Ja. Also Spanien im Finale ausgeschieden. Im Halbfinale besiegten sie Deutschland in einem am Ende tatsächlich dramatischen Match mit 6:3 im dritten Satz. Und jetzt lass uns mal über das deutsche Team sprechen. Alexander Zverev hatte vor wenigen Wochen seine Zusage gegeben, war nach seinem Vorrundenaus bei den ATP-Finals hingereist, ist dann krank geworden dann auch noch. Das Spiel gegen Jaume Munar hat er krank bestritten und war nicht zu 100%. Und trotzdem hat er seinen Job gemacht. Er hat beide Punkte geholt gegen Gegner, gegen die er schon zwischendurch auch so seine Probleme hatte. Ich habe gesagt, gegen Jaume Munar hatte er schon mal verloren. Auch im Viertelfinale gegen Francisco Cerúndolo ist ein Spieler, der ihm nicht unbedingt liegt. Und beide Matches hat er gewonnen. Die große, wahrscheinlich tragische Figur dieser Woche, das war Jan-Lennard Struff. Der hat gegen Thomas-Martin Echeverry gut gespielt, hatte 3:1 im ersten Satz geführt. 2 Breakbälle zum 4:1, zu 2 Breakführung. Dann macht Echeverry einen quasi nicht einholbaren Netzroller, kann das Spiel dann noch halten und wurde dann immer besser, hat zwischendurch 7 Asse am Stück geschlagen. Thomas-Martin Echeverry, wir sprechen hier nicht über John Isner, wir sprechen auch nicht über Giovanni Mpeci Perica, es war Thomas-Martin Echeverry. Und Struff verlor in 2 Sätzen 6:7 und 6:7. Und dann trat er gegen Pablo Carreño Busta an. Und alle haben gesagt, ja, so leichte Favoritenrolle. Vor allen Dingen auch nach seinem Turniersieg letzte Woche in Lyon. Die musste man Jan-Lennard Struff einräumen und verlor mit 4:6 und 6:7. Und dieser Tiebreak des zweiten Satzes wird ihm wahrscheinlich noch länger nachhängen, weil da führte er mit 6:1 in diesem Tiebreak und verlor den mit 8:6. Er hat seine beiden Einzel verloren. Ein Spieler, auf den sich Michael Kohlmann eigentlich immer verlassen konnte, was den Davis Cup anging, hatte hier ja so ein bisschen die Rolle der tragischen Figur übernommen.
Ja, 0-4 Sätze. Und was glaubst du, wie viel weniger Punkte hat er als seine beiden Gegner?
5 oder 6.
Ja, genau 6 Stück.
Ja.
Also es war absolut
ganz
eng.
Ganz viel Pech auch dabei gehabt. Ja.
Pech und man muss natürlich sagen Nerven. Also ist in der Karriere von Struff ein Ding gewesen, gerade den Tiebreak halt gegen Carreño Busta. Da waren 3 machbare Schläge. Ich habe es mir nochmal alle angeguckt. Da waren 2 Vorhände, eine Rückhand drin, die er nicht unbedingt machen muss, aber die er absolut machen kann. Und das ist für ihn natürlich sehr ärgerlich, dass mit Echeverry, der hat seine, zumindest was die Asse angeht, zweitbeste Karriereleistung von allen Matches, wo es Daten gibt, gebracht. Also das war schon beeindruckend, wie der sich durchserviert hat. 23 Asse ist halt für den schon enorm gut. Und trotzdem war auch da natürlich ein Ding. Am Ende nutzt Echeverry einen von allen Breakbällen und Struff nutzt einen von 8. Und das sind dann diese kleinen Details. Und für Struff muss das extrem bitter sein. Ich meine, er ist in dieser Generation Mr. Davis Cup gewesen, über das letzte Jahrzehnt. So, also vielleicht hat Zverev einmal zu häufig gesagt, dass er hier ist für Struff. Und das hat natürlich den Druck auch ein bisschen erhöht. Aber es war die eine Möglichkeit, denke ich, um Struff und den Rest dieser Generation zu belohnen. Zumindest mal mit einem Finale im Davis Cup. Es wäre absolut möglich gewesen, aber es hat dann auch an ihm gelegen, so ehrlich muss man sein.
Ja, also die beiden Einzelpunkte, also den Einzelpunkt oder den Punkt gegen Carreño Busta hätte er machen können. Hätte er den zweiten Satz gewonnen, wäre es meiner Meinung nach auch deutlich möglich gewesen. Aber am Ende hat er dieses Match verloren gegen Carreño Busta. Alexander Zverev hat seine beiden Einzel gewonnen, über den können wir auch noch im Grad sprechen. Das war eine gute Leistung von ihm. Ihm wird ja auch gerne, also Ich will dann einmal gerade noch eine Lanze brechen. Und er hat dann auch gesagt, ja, ich bin natürlich hier Strof, Kravitz-Pütz, wir werden alle nicht jünger und wir wollen mit dieser Truppe dann das nochmal gewinnen. Man hat ihm angesehen, dass er da doch schon sehr involviert war, wie er im Doppel gegen Argentinien dort gesessen hat im Tiebreak des dritten Satzes und irgendwann nur noch die Hände über dem Kopf hatte, weil er nicht mehr hingucken wollte. Das war schon ganz lustig und authentisch dann auch mal anzusehen. Er hat seine beiden Einzel gewonnen und hat meiner Meinung nach hier einen guten Job gemacht für seine letzten Matches, für sein 82. und 83. Einzel dieses Jahr.
Ja, er war irgendwie halt so die Nicht-Geschichte der Woche, ne?
Ja.
Weil er halt auch kein anderer absoluter Topspieler da war, also er nicht gegen irgendwen angetreten, wir haben jetzt kein Match gegen Alcaraz oder so, dann wäre natürlich der Fokus voll auf ihn gewesen, sondern er hat halt so sein Ding erledigt und dann lag es an den anderen dreien, es zu schaffen. Und denen ist es halt nicht gelungen und kann man ihm absolut nichts vorwerfen. Er hat seinen Job erledigt. Heute gegen Cobolli wäre es dazu gekommen, wäre sicherlich extrem spannend gewesen. Hätte ich eine einigermaßen offene Partie gehalten. Aber am Ende lag es nicht an ihm, sondern an den anderen dreien. So, die halt auch irgendwie den Davis Cup getragen haben in den letzten Jahren, muss man dann ja auch so sagen.
Ja. Kevin Kravitz und Tim Pütz hatten vor diesem zweiten Doppel, vor dem Halbfinal-Doppel gegen Granollers Martinez, ein einziges Doppel erst verloren im Davis Cup. Jetzt ist es das zweite geworden. Gegen Argentinien muss man dann auch schon sagen, hatten sie ein bisschen Glück. Da gab es einen Matchball für die Argentinier, wo dann Tim Pütz mit dem zweiten Aufschlag mit 200 km/h serviert hat und dann Ass bzw. einen Service-Winner rausgehauen hat. Sie haben in einem dramatischen Match im Viertelfinale gegen Sebastos und Molteni gewonnen mit 13-11 im Tiebreak des dritten Satzes. Das zweite Match haben sie dann verloren mit 13-6 im dritten Satz. Es war eine bittere Enttäuschung. Du hast es schon angesprochen, Granollers und Sebastos sind so ein bisschen die Angstgegner von Kevin Kravitz und Tim Pütz. Besonders gegen Granollers war nicht viel zu holen und Martinez hat sich dann durchziehen lassen und dann am Ende steht dann 3-6. Bittere Geschichte, vor allen Dingen, weil man sich auf das Doppel immer so verlassen konnte im deutschen Tennis.
Ja, und weil es halt so wichtig ist. Also in dem Format ist halt ein Drittel der Punkte, nicht wie früher ein Fünftel der Punkte. Und das ist halt dann einfach absolut entscheidend, dass das passt. Und es hat ja auch immer gepasst. Aber eben, ich weiß auch nicht, ob es im Finale gereicht hätte oder was weiß ich. Hier tritt dann natürlich schon das Bestmögliche jeweils im Doppel an. Das ist ein Unterschied zur regulären Tour. Ist auch ein Unterschied zu mancher Davis-Cup-Begegnung, wo jetzt vielleicht die Gegner nicht so gut sind. Hier sind dann wirklich schon, weiß ich, 6 Top-Doppel dabei, auch wenn sie nicht so regulär auf der Tour spielen. Und da gehören die beiden absolut dazu. Und trotzdem hat man, denke ich, gerade bei Pütz gesehen, also er hätte die Partie gegen Argentinien verlieren können. Da waren zwei absolut machbare Volleys bei 6-5 und 6-6 und dann hat er den beiden das gerettet mit seinem Aufschlag. Aber es hätte auch schon früher im dritten Satz schief laufen können. Ich hatte eigentlich das Gefühl, bis 5-5 oder so waren die Argentinier schon das bessere Team. Ich glaube, da hätte Ähnliches passieren können wie die Spanier. Deswegen ist es ja auch so interessant, so spannend geworden. Und dann natürlich wirklich diese Aktion von 6-3, ja, es war 6-3 auf 6-7, das war natürlich hochunterhaltsam und ja, ich meine, wir reden gleich am Ende noch über die Auslosung fürs nächste Jahr, vielleicht reicht es nochmal, aber das ist wirklich ein klassischer Fall von sie werden nicht mehr jünger.
Ja, absolut. Lass uns noch gerade ein paar Worte über Siso Berks verlieren. Siso Berks, der gerade was so Tennis-Nerds angeht, eine große Fanbase hat und den viele mögen und der hat hier einen richtig, richtig guten Job gemacht. Im Viertelfinale gegen Frankreich haben die Belgier gewonnen mit 2-0, nachdem Collignon mit 7-5 im dritten Satz gegen Corentin Moutet gewann, was auch schon ein hochunterhaltsames Match war, gewann dann Siso Berks gegen Arthur Ramaknesh mit 6-3 und 7-6 und das war schon eine Geschichte, wo man sagen konnte, ja, das ist stark hier von Belgien und die sind unangenehm, gerade im Mannschaftswettbewerb haben mit Gillet und Flieren dann auch noch ein richtig gutes Doppel da am Start und dann verloren sie gegen Italien mit 2-0, aber Siso Berks Auftritt gegen Flavio Cobolli, der wird noch länger in Erinnerung bleiben. 15-17 in diesem Tiebreak. Ich habe es vorhin schon gesagt, er war ein Häufchen Elend hinterher. Er ist auch so ein Spieler, wenn da irgendwo ein Match von ihm läuft, ich schalte tatsächlich relativ gerne rein. Und bei Grand Slams gucke ich dann auch immer, auf welchem Court er spielt.
Ja, ich glaube, er hätte halt so gerne den einen großen Sieg hier auch gefeiert. Ne? Ja. Collignon war so der Held des Viertelfinals, genau. War auch schon der Held in der Runde davor, hatte ja Desmenon in Australien besiegt, das war halt schon eine große Nummer. Und Bergs ist der absolut bessere Spieler auf der Tour und spielt häufig ganz toll mit, wie auch gegen Cobolli und hat ja durchaus ein paar, also hat eine ähnliche Statur wie Cobolli, hat nicht die Vorhand von Cobolli, aber eine richtig gute Rückhand aus meiner Sicht und war unglaublich nah dran, findet dann aber jetzt nicht den Flair, den Cobolli hat und ich fürchte fast, das könnte so ein bisschen seine Karriere werden, dass der in dem einen oder anderen großen Match dabei ist, das aber am Ende nicht ziehen kann und die Geste seines Vaters mit diesem Brief würde ich auch ein bisschen so interpretieren, dass das eigentlich alle wissen, dass es vielleicht da nicht reichen wird, aber er schon sehr toll mitspielen kann und absolut dazu beigetragen hat, dass der Sieg gegen Frankreich gelungen ist und da muss man sagen, Frankreich hat underperformed und Belgien hat da wirklich eine Top-Leistung gebracht.
Erklär das nochmal gerade mit dem Brief.
Ja, sein Vater hat einen Brief auf den sozialen Medienplattformen, Gott, ich klinge wie ein Opa, aber ja. Auf den sozialen Medien gedingst, wo er gesagt hat, er ist unglaublich stolz auf ihn und er war auch immer wieder eingeblendet während des Matches. Ich glaube, er ist auch relativ eng in der Karriere involviert und ich glaube, ihm ist, so hätte ich das jetzt gelesen, bewusst, dass Bergs manchmal die etwas tragische Gestalt ist und glaube ich auch jemand, der es unbedingt will und dem man das auch anmerkt, dass es unbedingt will und das sind ja dann Leute, die vielleicht in so einem Moment eher fallen als Cobolli, der ja vor Lässigkeit keine drei Schritte gehen kann. Und es war ein bisschen tragisch. Ich habe schon ein bisschen mitgefühlt und ich glaube, der Vater hat auch mitgefühlt und hat ihm eben diesen Brief geschrieben. Ich wäre nicht überrascht, wenn da noch 3-4 Sachen hinterherkommen, weil das hat schon auch zu Recht für Aufsehen gesorgt.
Ja, und da können wir noch gerade sagen, die große Enttäuschung dieses Turniers waren die Franzosen. Die mussten also, auch auf Hugo Humbert verzichten.
Einer war die große Enttäuschung. Wir können es schon sagen, wie es ist.
Corentin Moutet.
Ja, komm, wir können diese Sendung nicht haben ohne Moutets. Probierten, also soll ich es mal beschreiben?
Ja, mach mal bitte. Das also war ein Matchball, Es war ein Matchball, oder?
Nee, es war folgendermaßen. Also Collignon gegen Moutet. Moutet im ersten Satz klar der bessere Spieler, im zweiten eigentlich auch. Moutet kommt dann ran, das steht 5-6 aus der Sicht von Moutet. Und Moutet schafft in einem Spiel nicht nur 2 Doppelfehler, sondern er spielt Collignon komplett her, kriegt einen eigentlich extrem leichten Überkopfball am Netz, den er eigentlich fast reinnicken kann, will ihn aber ganz lässig durch die Beine spielen und er landet im Netz. Ja. Und danach habe ich das Gefühl, es hat ihn keiner mehr angeguckt. Keiner aus dem eigenen Team, alle haben nur noch beschämt weggeguckt. Er musste sich ja quasi hinterher entschuldigen für die Aktion, meinte, naja, es gehört auch zu mir dazu. Aber das wird an ihm hängen bleiben, da bin ich mir absolut sicher. Und danach hat Rinderknecht keine richtige Chance gegen Bergs gehabt, aber Moutet ist ja wirklich komplett zerrissen worden. Und eigentlich gehört sich das nicht, dass jemand so zerrissen wird, aber es war natürlich schon eine leicht peinliche Aktion, die einfach nicht in dem Moment gehört hat.
Er ist leicht angreifbar durch sein Verhalten auf dem Platz.
Ja, und er hat dann eben auch im dritten Satz im entscheidenden Spiel wieder mindestens einen Doppelfehler, ich muss nochmal nachgucken, ob es 2 waren, zwar mindestens einen Doppelfehler drin gehabt und er gibt halt so diesen kleiner Mann, diesen kleinen Gallier und das geht ja vielen auf den Nerv, wir denken auch irgendwie an diese ganzen Geschichten in Südamerika. Und oft klappt's, aber man kann dann natürlich schon sehr schnell fallen. Und trotzdem war es ja einfach, also er hat dann da ehrlich zugestanden, hat auch drüber gequatscht, ist absolut ehrenwert, dass er das getan hat. Und trotzdem bin ich gespannt, ob es für ihn seine Karriere verändert. Ob er jetzt in großen Momenten eher Angst bekommt, eher von seinem Spiel abweicht, was da passiert. Also ich habe schon so wahrgenommen, dass seine Teamkollegen mit ihm da ziemlich unglücklich waren im Moment. Weil das war ein Match, was er hätte gewinnen können zumindest. Und das 5-6 muss er nicht abgeben. Weder die Doppelfehler, die natürlich passieren können, noch diese Lässigkeit, die halt komplett da schief geht.
Frankreich also im Viertelfinale ausgeschieden. Das waren die Davis Cup Finals 2025. Lass uns auf die Davis Cup Finals oder Davis Cup Wettbewerb 2026 zu sprechen kommen. Denn die Auslosung hat nämlich auch schon stattgefunden im Vorwege des Finals heute. Und Spanien hat einen Freilos bekommen dadurch, dass sie Finalisten sind und in der ersten Runde treffen, in der zweiten Runde entweder auf Chile gegen Serbien, entweder auf Chile oder Serbien. Es ist auch wie im letzten oder wie in diesem Jahr so, dass 2026 2 Runden mit Heim- und Auswärtsspiel stattfinden. Also nicht mehr diese dann doch eher unglückliche Zwischenrunde, die es mal gegeben hat. Und es gibt jetzt 2 Runden, bevor dann die 7 Teilnehmer feststehen, weil dadurch, dass Italien Gastgeber ist mit Bologna auch nächstes Jahr, sind sie auch nächstes Jahr wieder direkt für die Davis Cup Finals qualifiziert. Ich würde die Italiener tatsächlich gerne mal sehen, wenn sie dann auch ein, zwei Runden dann noch vorher spielen. Sie waren dieses Jahr sofort qualifiziert, sind sie nächstes Jahr sofort qualifiziert. Und da bin ich dann mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr laufen wird, ob Jannik Sinner dann antreten wird. Deutschland wird in der ersten Runde auf Peru treffen, entweder am 6. oder 7. oder am 7. oder 8. Februar. Peru, Juan Ignacio Busa haben sie, einen quasi Durchbruchspieler, der so an den Top 100 kratzt. Juan Pablo Varias ist noch mit dabei, der eventuell Einzel spielen könnte. Deutschland wird in Düsseldorf gegen Peru spielen. Weißt du, wann sie das letzte Mal in Düsseldorf in den Castello gespielt haben?
Ja, Covid, wo wir uns auch alle schön die Hände immer gewaschen haben.
Ja, 2020 gegen Belarus. Ich weiß noch, dass das Isabel Kloster, damals die Pressesprecherin vom DTB, immer gesagt hat, Leute, uns kann die Stadt Düsseldorf hier sofort den Laden zumachen, wenn sie meinen, hier gibt es dann Covid-Fälle. Und sie gab es dann nicht und es konnte dann durchgezogen werden, aber es war direkt vor Covid. Und das war das letzte Mal, dass sie im Castello Düsseldorf gespielt haben.
Naja, sagen wir mal so, sie sollten jetzt mit einem leichten Sieg entschädigt werden. Ich wäre überrascht, wenn Deutschland das nicht relativ klar gewinnt. Da wird wahrscheinlich ein schöner, schneller Boden reingelegt und dann sollte das klappen. Gegen Peru, die zwar wunderbar in der Bundesliga mitspielen, aber jetzt eigentlich niemand haben, der da auf Augenhöhe unterwegs sein sollte.
Zweite Runde wird dann entweder Dänemark oder Kroatien sein. Ich habe es nachgeguckt. Gegen Kroatien gäbe es ein Heimspiel, gegen Dänemark gäbe es ein Auswärtsspiel. Das wird im September dann nächstes Jahr stattfinden. Bis dahin ist Holger Rune wohl vor seinem Achillessehnenriss wieder zurück. Hast du gesehen, wie er trainiert inzwischen? Nur auf einem Bein dann die Vorhände?
Das ist nicht so wie Thomas Muster. Wahrscheinlich damals. Sitzt er oder so. Ne?
Nee, er steht sogar. Nicht so wie Thomas Muster damals, der gesessen hat. Nee, Holger Rune steht sogar.
Ich bin gespannt, wann er wiederkommt. Glaubst du, er ist im September schon da?
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Irgendwie nicht, ne?
Nee. Achillessehne ist ja so, das ist ja nicht mal so gerade so eine Bänderdehnung oder so. Das ist,
Das ist schon relativ elementar, ne, für einen Leistungssportler. Also zumindest einen, der seine Beine braucht.
Ja, definitiv.
Ja, sagen wir so, die Deutschen sind hier in dem Teil natürlich der Favorit. Also da müsste Kroatien schon Glanztag erwischen oder Rune in absoluter Topform zurückkommen. Ansonsten sollte das eigentlich die Qualifikation für das Finalturnier nächstes Jahr sein.
Ja, es gibt noch ein paar andere durchaus interessante Begegnungen. Australien muss nach Ecuador zum Beispiel. Das ist in der Woche nach den Australian Open dann auch eher eine unangenehme Geschichte. Aber wenn Norwegen mit Casper Ruud antritt, könnte das gegen Großbritannien eine schöne Nummer werden. Jack Draper ist nicht unbedingt der größte Davis Cup Freund.
Ja, wenn er wieder zurück ist. Eben, falls er da überhaupt spielt. Ich kann mir vorstellen, dass er da rauszieht. Und aber echt nicht einfach für die Australier, ne? Die wirklich was gut zu machen haben, die das, glaube ich, schon sehr gefuchst hat.
Die Briten.
Auch die Australier waren ja, glaube ich, total. Also ich habe sie jetzt, als Viererblock gedacht.
Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Mhm.
Weil das war natürlich eine bittere Niederlage gegen Belgien. Also ich denke, Australien kommt hier in die nächste Runde. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie an Norwegen oder Großbritannien vorbeikämen. Weil da könnte ich mir vorstellen, würde Draper dann vielleicht schon irgendwo nach den US Open spielen.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Australien, die eine ziemliche Wertigkeit auf den Davis Cup legen mit Alex Simenor, der seine Nummer als der 107. Spieler, glaube ich, der jemals für den Davis Cup nominiert worden ist und auch auf seiner Brust tätowiert hat und so weiter. Das ist schon eine Geschichte. Hast du gesehen, Entschuldigung, das muss ich gerade mal als Zwischennotiz reinflechten. Hast du gesehen, dass die beiden Hewitts zusammen Doppel gespielt haben in dieser Woche?
Ja, haben nur gesehen, dass sie ein Match gewonnen haben. Haben die anderen auch gewonnen?
Nee, im Viertelfinale sind sie ausgeschieden gegen zwei weitere Australier. Aber Leighton und Cruz Hewitt haben in der letzten Woche zusammen Challenger-Doppel gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass Leighton Hewitt nächste Jahr bei den Australian Open sagt, hier Leute, gebt mir mal eine Wildcard mit meinem Sohn, dass ich hier im Doppel antreten kann.
Ich wäre mit Kim Kleisters zusammengeblieben.
Ach,
wer weiß, wie gut Cruz Hewitt dann geworden wäre.
Ja, wir haben noch ein paar andere lustige Begegnungen. Japan gegen Österreich zum Beispiel auch in der Woche nach den Australian Open ist dann auch eher eine unangenehme Geschichte für die Österreicher, die sich dann im Viertelfinale gegen Belgien oder Bulgarien durchsetzen müsste, wo wir hier jetzt mal davon ausgehen, dass es Belgien sein würde. Auch das nicht unbedingt erstrebenswert, dieser Weg für Österreich. Wir haben Südkorea, die zu Hause gegen Argentinien spielen werden, auch unangenehm in der Woche nach den Australian Open, wobei man kann in Australien bleiben und dann nach Südkorea weiterfliegen, bevor man dann wieder auf die Südamerika-Tour geht. Die USA müssen nach Ungarn. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, Marujan und Fucovic nochmal die US-Amerikaner ärgern.
Und dann in der nächsten Runde wahrscheinlich gegen Tschechien. Und die Amis haben ja gegen Tschechien verloren, hier im September zu Hause in Orlando. Und diesmal wäre es in Tschechien. Also das wäre natürlich eine absolut spektakuläre Begegnung.
Das wäre es auf jeden Fall. Frankreich muss gegen Slowakien ran und gegen die Slowakien, meine Güte, gegen die Slowakei und treffen im Viertelfinale entweder auf Brasilien oder Kanada. Kanada spielt zu Hause. Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, mal gucken, wie die bei den Australian Open abschneiden, ob sie dann dabei sind oder ob dann solche Leute wie Alexis Galano gegen Brasilien werden antreten müssen. Auf jeden Fall ist das keine gemade Wiesen für die Kanadier hier in der ersten Runde. Auf jeden Fall 6. bis 8. Februar das Wochenende. Dort werden dann die ersten Runden ausgetragen und dann im September dann die zweite Runde. Spanien ist schon qualifiziert mit einem Freilos. Das war's, glaube ich, mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wir werden jetzt noch ein paar Podcasts dieses Jahr haben. Wir werden unsere Jahresabschlusssendung auch haben. Wir werden noch mindestens ein Interview mit Torben Bels dabei haben. Das habe ich schon aufgenommen während der Woche der Billie Jean King Cup Playoffs. Wir werden auch noch mal eine Challenger Corner haben. Und vielleicht, da muss ich noch mal in die Verhandlung gehen, kriegen wir auch noch mal ein Interview mit Michael Kohlmann, so wie es in den letzten Jahren gewesen ist. Also, die Zeit bis zur neuen Saison werden wir euch ein ganz kleines bisschen verkürzen. Das war's mit der Saison 2025. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei Spotify und bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das würdet ihr auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.